ARD.
10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Um 9.32 Uhr ist es soweit. Apollo 11 hebt ab.
Geradezu episch, der erste bemannte Flug zum Mond 1969. Ganz so episch wird es heute vielleicht nicht, aber fast. Denn ab heute Abend soll Europa endlich wieder einen eigenen Zugang zum Weltraum haben. Den hatten wir zwischenzeitlich durch Planungsfehler verloren. Man könnte auch sagen, wir waren zu schusselig und haben uns aus Versehen ausgesperrt. Aber heute Abend kommt der Schlüsseldienst und hat hoffentlich das richtige Werkzeug dabei. Eine Trägerrakete nämlich. Das sind die großen Dinger, mit denen sich kleine Sachen, wie Satelliten, ins Weltall transportieren lassen. Und so eine, die Ariane 5, hatten wir aussortiert, bevor ihre Nachfolgerin fertig war. Tür zugezogen, Mist. Ihr kennt das vielleicht. Der Schlüsseldienst, der ist sehr teuer. Und das Gleiche, das gilt auch für die Trägerrakete Ariane 6, die nun heute um 20 Uhr von Kourou in Französisch-Guayana ins All starten soll. Trotzdem war es für Europa keine Alternative, einfach einen Schlüssel bei den Nachbarn zu hinterlegen, also zum Beispiel amerikanische Trägerraketen zu nutzen. Jedenfalls nicht langfristig. Warum das so ist, das erklärt uns gleich mein Kollege Nicolas Liefen. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, immer montags bis freitags neu, überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Susanne Tappe und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert oder eine gute Bewertung dalasst. Nur aber erstmal los. Hallo Nicolas.
Hi, grüß dich.
Sag mal, eine despektierliche Frage vorab. Warum braucht Europa denn überhaupt eine eigene teure Rakete?
Gute Frage und die richtige Frage aus der Wirtschaftsredaktion, um ganz ehrlich zu sein. Also es kostet wirklich eine ganze Menge Geld. So Entwicklungskosten sagt man so 4 bis 4,5 Milliarden Euro, viel mehr als zuletzt geplant, waren eigentlich nur 2,4 Milliarden, also nur in Anführungszeichen. Das meiste Geld kommt übrigens aus Frankreich, aber Deutschland hängt da auch mit 20% ungefähr drin. Jetzt nehmen noch die Bau- und die Entwicklungszeit, fast 10 Jahre, etliche Verzögerungen, aber all das hat man in Kauf genommen für die Unabhängigkeit. Das heißt, man will unabhängig sein von Staaten, unabhängig sein von privaten Anbietern. Und das Problem ist, dass die Vorgängerrakete, die Ariane 5, hat man ausgemustert. Die war zuletzt vor einem Jahr im All, hat 2 Satelliten ins Weltall gebracht. Und seitdem haben die Mitgliedstaaten dieser Europäischen Weltraumorganisation ESA einfach keinen eigenen Zugang mehr zum Weltall. Man hat zwischendurch nochmal Tests durchgeführt mit kleineren Raketen. Das hat nicht richtig funktioniert. Und deswegen jetzt also dieses große Projekt. Es geht, wie gesagt, um das große Thema Unabhängigkeit.
Aber die Amis zum Beispiel, die machen das doch anders. Die setzen auf die Firma von Elon Musk, also sprich auf ein Privatunternehmen. Könnten wir denn was Vergleichbares nicht auch in Europa machen? Dann wären wir ja immer noch unabhängig im Sinne von, wir hätten was Eigenes.
Genau, also theoretisch ging das natürlich, aber muss dazu sagen, die ESA hat sich gegründet 1975 und schon da hat man sich gegründet mit dem großen Vorsatz, wir wollen unabhängig sein. Wir wollen unabhängig sein von den USA, wir wollen unabhängig sein von der damaligen Sowjetunion und jetzt ist es halt einfach so, dass wir auch zunehmend über das Thema Sicherheit sprechen. Also nach diesem Überfall Russlands auf die Ukraine sehen wir ja, welche Rolle das alles spielt, also gerade mit Satelliten, Kommunikationen, Internet, GPS-gestützt Drohnen und deswegen also dieses eigene Projekt von vielen, vielen Staaten in der ESA, sind ja 22 Staaten organisiert und diesen Auftrag, den man vergeben hat, der stammt übrigens schon von 2015, ganz gezielt an europäische Unternehmen. Ariane Group heißt die, da ist Airbus drin, da ist der französische Konzern Safran drin und da steckt auch viel, viel deutsche Technik drin. Triebwerksteile von MTA Aerospace aus Bayern, eine Oberstufe aus Bremen, Oberstufe hört sich so ein bisschen nach Schule an, ist es aber nicht, das ist das obere Triebwerk, man sagt so, das ist das Gehirn der Rakete, die bringt quasi so die Satelliten an den Bestimmungsort im All.
Okay, ein Gehirn aus Deutschland, immerhin. Aber wir haben schon gesagt, es ist alles wahnsinnig teuer. Lohnt sich das denn dann am Ende wirtschaftlich? Also ich verstehe diese Sicherheitsüberlegungen, die du mir gerade erklärt hast, aber wie rechnet es sich?
Oh, ganz, ganz Wunderpunkt. Es ist also so, dass die Ariane 6 ist ja eine Trägerrakete. Das heißt, die bringt am Ende Satelliten ins All und zwar von privaten und von öffentlichen Auftraggebern. Jetzt muss man einräumen, eigentlich viel zu teuer, die ganze Technik, weil, ich sag mal salopp, das ist eine Einwegrakete, die kann man einmal benutzen und das war's dann. Und wir haben eben inzwischen massive Konkurrenz, wir haben Konkurrenz vor allen Dingen von SpaceX, das ist das Unternehmen von Elon Musk, die viel, viel günstiger unterwegs sind. Man sagt, so eine Ariane 6, so ein Flug kostet so um die 90 Millionen Euro. SpaceX arbeitet mit ungefähr ein Drittel weniger. Warum? Weil diese Falcon 9 Rakete von SpaceX und später auch diese Falcon Heavy, die kann ein bisschen mehr transportieren, die werden einfach zum Großteil recycelt. Das heißt, die können wieder und wieder und wieder benutzt werden. Und so kommt es eben dazu, dass wir bei Ariane 6 alles neu machen müssen. Da ist dann das Ziel auch, 14 Starts pro Jahr durchzuführen. Am Anfang werden es nur 9 sein. Und bei der Falcon 9 zum Beispiel reden wir von weit über 100 Starts pro Jahr, wie gesagt, öfter und kostengünstiger. Und das ist auch ein Grund, übrigens auch zuverlässig, das ist ein Grund, weshalb dieser europäische Wettersatellitenbetreiber EUMETSAT den neuesten Wettersatellit mit SpaceX ins All schicken wird und nicht mit der Ariane 6. Und das war, das haben die vor wenigen Wochen verkündet, das war ein echter Rückschlag.
Okay, ja, das glaube ich sofort. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt losgehen soll, hätte man ja vielleicht noch mal ganz kurz warten können.
Ja, kurz ist bei so Raumfahrtunternehmen immer so eine Sache, weil kurz heißt, manchmal kommt es zu Verzögerungen. Und gerade bei dem Jungfernflug, heute zum Beispiel sind nur so Testsatelliten an Bord, also jetzt nicht so richtig groß, weil man immer noch Angst hat, dass der Jungfernflug in irgendeiner Form schiefgehen kann.
Ja, und du hast ja auch gesagt, also der ESA geht es darum, unabhängig zu sein, auch von den Amerikanern. Insofern nicht auf SpaceX zu setzen, das verstehe ich. Aber es gibt doch auch ernstzunehmende Konkurrenz andernorts, unter anderem doch auch in Deutschland Unternehmen, die an sowas arbeiten, oder?
Genau, gibt es auch. Also wir haben erstmal noch nach Amerika geguckt. Boeing hat gerade den Starliner getestet. Ein Testflug hat funktioniert, aber steckt halt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also das wäre noch eine Konkurrenz. Wir haben aber auch Startups und wir haben Startups, die in Deutschland sitzen. Handelsblatt hat einen großen Bericht drüber gemacht, unter anderem über ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg. Man hört schon, beide aus Bayern. Die bauen allerdings beide relativ kleine Raketen, sollen zielgenauer sein. Vor allem aber sind sie viel, viel billiger und auch in diesem Jahr sind schon die ersten Flüge geplant. Vielleicht nochmal, um das einzuordnen. Eine Ariane 6 Rakete kann zwar 13 bis 14 Mal so viel transportieren wie die kleinen von den Startups, kostet aber 40 Mal so viel. Und das heißt also, das kann sich am Ende des Tages schon rechnen. Aber nochmal, die ESA ist einfach gegründet worden von vielen Staaten. Wie gesagt, 22 Staaten sind da im Augenblick drin und noch ein paar so an der Wartelinie. Und die wollen einfach, ich sag's mal salopp, ihr eigenes Ding drehen. Und klar ist aber auch, die Ariane 6 muss günstiger werden. Und gerade dieses Werk in Bremen will diese Raketenteile, die im Augenblick gebaut werden und noch so ziemlich einzeln angefertigt werden, die wollen die künftig, ich sag mal, Raketenteile am Fließband produzieren. Und dann sollen die Kosten auch deutlich sinken um bis zu 40%, wenigstens für die Teile.
Ah, okay. Na gut, das sind ja immerhin hoffnungsvolle Aussichten. Wenn wir jetzt dahin kämen, stellt sich ja noch eine Frage. Ist der Markt für all diese Anbieter denn überhaupt groß genug oder wird dann da auf jeden Fall aussortiert?
Also es gibt so ein paar Prognosen, die sagen, wir haben jetzt 7.500 Satelliten im All und das wird noch viel, viel, viel mehr werden. Also zehntausende Satelliten in den kommenden Jahren. Es gibt so ein Beratungsunternehmen, Novaspace heißt das, die haben gesagt, binnen der nächsten 8 Jahre sprechen wir von einem Markt von ungefähr 800 Milliarden Dollar für Raketen, für Satelliten, für die Raumfahrt und so weiter. Woran liegt es? Es liegt daran, dass wir viele große Konzerne haben, die eigene Satellitensysteme aufbauen wollen, fürs Internet, für Daten, für Dienstleistungen und so weiter. Und einer der ganz Großen ist eben Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der hat eine eigene Raumfahrtfirma, Blue Origin heißt die. Und das ist der erste große Kunde der Ariane 6. Der hat schon zahlreiche Flüge gebucht. Nur der Haken daran ist, der macht das nicht, weil es so billig ist, sondern der macht das. Es heißt in der Branche, der ist sich nicht wirklich grün mit Elon Musk und deswegen will er mit dem nicht fliegen. Die Frage ist, nutzen mehr diese alternative Ariane 6? Die Ariane Group sagt selbst, die Auftragsbücher sind voll, da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
Und ist nicht irgendwann auch mal Schluss mit Satelliten ins All? Also ich habe gehört, da oben kreischt schon derartig viel Weltraumschrott, dass einem wirklich kurz die Luft wegbleibt. Vor allen Dingen, wenn man ja manchmal auch denkt, kommt das irgendwann mal runter? Also wie viel können wir denn da noch hochballern? Wir sammeln ja selten was ein, oder?
Also wenn man so Bilder sieht aus dem Weltall, dann denkt man, nee, da passt eigentlich gar nichts mehr dazwischen, um ganz ehrlich zu sein. 20.000 Objekte heißt es, sind da unterwegs. Weltraumschrott, aber auch Satelliten. Die Satelliten sind gar nicht unbedingt defekt, sondern da ist der Treibstoff einfach aufgebraucht. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, hat mal gesagt, so ein bisschen so, wie wenn man mit dem LKW fährt, dann ist der Tank leer, dann stellt man ihn ab, dann steigt man aus, lässt sich per Anhalter zum Autohaus fahren, holt sich einen neuen LKW und fährt mit dem, bis der Tank leer ist. So ein bisschen ist das so, weil tanken, warten, alles zu teuer im Weltall. Ist ein Riesenproblem, hast du vollkommen recht, das wird sich alles noch verschärfen und trotzdem boomt das Geschäft.
Na gut, dann schauen wir uns das wahrscheinlich demnächst nochmal an. Nikolas, erstmal bis hierher, herzlichen Dank für die Infos.
Sehr gerne.
So, nun heißt es Daumen drücken. Was kann schiefgehen? Das Wetter könnte nicht mitspielen. Dann müsste der Start verschoben werden. Das wäre nicht ganz so schlimm. Oder die Technik könnte nicht mitspielen. Das wäre schon wesentlich dramatischer, hat Nikolas mir gesagt, denn dann würden wir wohl nicht nur über eine kurze Verschiebung reden, sondern über weitere Monate, wenn nicht sogar Jahre zusätzlicher Entwicklungszeit. Wir dürfen also schon ein bisschen gespannt sein und einen Link zum Livestream der ESA packe ich euch in die Shownotes. Heute Abend um 19.30 Uhr geht's los. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen hier wieder hören bei einer Portion konzentriertes Wissen to go in nur 10 Minuten. Astronautennahrung quasi. Bis dahin, tschüss, macht es gut.